Für die Gäste, die anderen, die wissen das schon, wir sind aktuell im Römerbrief. Wir haben gesagt, wir wollen den Römerbrief durchpredigen. Vor 3 Wochen hat der Waldemar über Römer 14 gepredigt. Und das heißt, ich wäre heute eigentlich dran bei Römer 15, 1 bis 7. Aber als ich mich darauf vorbereitet habe, musste ich natürlich, das hängt zusammen, also 15 und 14, das hängt zusammen. Und dann habe ich einfach den 14 nochmal durchgearbeitet und dann sind mir noch ein paar Sachen aufgefallen. Und dann habe ich doch einige Sachen entdeckt und habe mir gedacht, das ist echt gut und das ist sogar ganz entscheidend, auch wichtig fürs Miteinander in einer Gemeinde. In Römer 14 geht es nämlich um die Gewissensfragen. Also um die Fragen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann und darf. Ja, auch das gibt es in der Bibel. Aber damit wir wissen, warum das überhaupt in dem Römerbrief drin stand, gehen wir nochmal gedanklich durch, wie denn der Römerbrief aufgebaut ist. Ihr könnt euch daran erinnern, und es ist nicht nur die Wiederholung für die, die in der Gemeinde sind, sondern auch für die, die als Gäste heute da sind. Der erste Teil vom Römerbrief, da erklärt er, 1 bis 5 erklärt er das Evangelium und wie das mit zusammenhängt. Römer 6 bis 8 geht es darum, wie das Leben als Christ so funktioniert, nachdem er ja das Evangelium verstanden hat. Römer 9 bis 11 geht es um Israel. Und an Römer 12 bis 15 geht es um Wahrheiten, die aus dem Evangelium kommen, die aber unser Leben hier betreffen. Und da geht es zuerst, wie verhalten wir uns Gott gegenüber, wie gegenüber den Glaubensgeschwistern, gegenüber Obrigkeit der Gesellschaft. Und Kapitel 14 und der erste Teil von 15 geht es darum, um Gewissensfragen. Es geht darum, wie gehen wir mit dem Schwachen um. Interessant ist, dass es hier um 1,5 Kapitel, also 30 Verse, und dann natürlich ist klar, der Hintergrund, in Rom waren Judenchristen und Heidenchristen. Judenchristen, die sind aus dem Hintergrund gekommen, wo es sehr gesetzlich war. Das heißt, er hat geheißen, wenn du das und das und das und das machst, dann macht Gott das. Und du kannst, wenn du die ganzen Gesetze hältst, dann kommst du in den Himmel, ansonsten nicht. Und dann haben die sich bekehrt und natürlich ist die alte Prägung noch im Kopf drin. Und jetzt sind auch Heidenchristen, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben und einfach mit dabei sind und sagen, okay, dann sind wir jetzt auch dabei. Da gibt es natürlich dann gewisse Spannungen dazu. Ich würde nämlich jetzt tatsächlich schrittweise durchgehen. Ich spare mir das, dass wir am Anfang den Text lesen. Wir lesen den Text immer gemeinsam und schauen dann, was es dazu heißt. Es geht los. Nehmt ich würde vorher noch gerne beten. Natürlich, wir brauchen ohne Jesus, ohne den Heiligen Geist wird es immer schwierig. Herr Jesus, danke dafür, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass wir da drin lernen dürfen, wie du dir das gedacht hast, mit dem Zusammenleben und auch im Umgang mit Schwachen und Umgang mit schwierigen Leuten und mit schwierigen Themen. Herr Jesus, wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst und dass du uns hilfst, das richtig zu verstehen. Herr Jesus, dir zur Ehre. Amen. Also es sind tatsächlich, es ist ein bisschen spannend, weil es 23 Verse sind. Wir haben müssen ein bisschen joggen heute. Aber ich finde es echt super interessant, wirklich. Und deswegen, ich möchte das mitgeben, das sagen, was ich da ein bisschen entdeckt habe. Und das freut mich. Gut, lesen wir dann. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Das ist die Aufforderung, das steht über dem kompletten Römer 14. Das steht eigentlich ganz oben, das sieht man ganz leicht. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. So, jetzt ist die Frage, wer ist schwach und wer ist stark? Gehen wir in den nächsten Ding. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Also, das heißt, der eine wird definiert, der denkt, dass er alles essen kann. Und im Gegensatz dazu gibt es den Schwachen, der nur Gemüse isst. Das bedeutet doch, dass der andere der Starke ist. Wir haben hier zwei Personengruppen und diese zwei Personengruppen ziehen sich durch das komplette 14. Kapitel. Alles bezieht sich immer auf diese zwei Personengruppen und die haben unterschiedliche Aufforderungen. Das finde ich doch das Interessante. Einer glaubt, alles essen zu dürfen, wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Man weiß nicht so recht, wie der Hintergrund war. Auf jeden Fall, zum Beispiel in 1. Korinther gibt es mal die Situation, dass alles Fleisch wurde irgendwelchen Götzen geopfert. Und deswegen haben die in Korinth manche einfach gar kein Fleisch gegessen, weil sie sagen, lieber esse ich gar kein Fleisch, als dass ich Fleisch esse, was eventuell den Götzen geopfert sein könnte. Jetzt haben wir hier einen Starken. Der hat kein Problem damit, Fleisch zu essen, auch wenn es Götzen geopfert ist oder auch wenn es Schweinefleisch ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Judenchristen, der sagt, Moment mal, in der Schöpfung, schon bei den 10 Geboten heißt es und so weiter, bei diesen ganzen Regeln heißt es doch, wir sollen kein, nicht in den 10 Geboten, das wäre falsch, aber irgendwo in den Gesetzen heißt es, wir dürfen kein Schweinefleisch essen. Also dann essen wir auch kein Schweinefleisch. Das ist vielleicht, könnt ihr euch vorstellen, dass es in der Gemeinde interessant war, wenn am Sonntag dann Gottesdienst war und danach Gemeindeessen und der eine hat sein Steak rausgeholt und der hat gesagt, ja warum? In der Bibel, also ich kann ja alles essen, ist ja kein Problem. Und der andere sagt, nein, das geht gar nicht. Wie kannst du es wagen, überhaupt ein Schweinefleisch zu essen? Hast du das nicht im Alten Testament gelesen? Das sind zweifelhafte Fragen. Das sind Gewissensfragen. Und wir lernen im Text 3 Gewissensfragen kennen. Und wir überlegen und am Ende noch, was könnten Gewissensfragen für uns heute sein? Und dann wird es spannend. Ja, also wir haben ja auf jeden Fall einmal den Starken, der denkt, er kann alles essen. Zumindest steht hier, der glaubt, einer glaubt, alles essen zu dürfen. Der andere, wer aber schwach ist, der isst nur Gemüse. So, weil ja ganz oben steht, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Könnte man denken, jetzt ist nur die Aufforderung für die Starken dran. Nein, da heißt es der Starke, und das lesen wir vor, wer isst, also der Starke, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Also beide Seiten haben eine Aufforderung. Beide Seiten. Der Starke soll den anderen nicht verachten, also nicht sagen, Mensch, was tust du dir überhaupt damit an? Sag mal, du hast es noch nicht verstanden, dass wir jetzt alles essen dürfen. Ach, da kommst du schon auch noch irgendwann mal hin. Irgendwann mal wirst du auch so weit im Glauben kommen, dass du das auch kapierst. Das sollen wir nicht machen. Und derjenige, der ein engeres Gewissen hat und sagt, nein, ich kann kein Schweinefleisch essen oder überhaupt gar kein Fleisch, es könnte ja Götzen geopfert sein und dann ist es ein Riesenproblem, der soll den anderen nicht richten. Der ist. Also es gibt hier anscheinend Themen, wo wir unterschiedlicher Meinung sein sollen, können und dürfen und wo wir aufgefordert sind, den anderen nicht zu verachten und nicht zu richten. Und die Begründung finde ich nämlich auch sehr gut. Er sagt, weil Gott ihn angenommen hat. Wer isst, der verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Und die Begründung, die jetzt auch im nächsten Vers kommt, das ist die Begründung, die im Kompletten von 1 bis 12 komplett immer wieder wiederholt wird. Und zwar, wie heißt es der? Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Mit anderen Worten, wer bist du, was traust du dich, denjenigen, wo Gott der Chef ist, dass du dich über Gott stellst und ihn richtest? Du bist nicht sein Chef. Ich formuliere das immer ein bisschen einfacher, weil ich mag diese einfache Sprache. Das ist dann jeder. Jeder muss sich selbst vor Gott verantworten. Lies mir das. Vers 4 nochmal. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht und fällt seinem eigenen Herrn. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Also was stellst du dich über den anderen in beide Richtungen und verurteilst den anderen oder richtest den anderen oder verachtest den anderen, wenn du gar nicht das Recht dazu hast? Gott selber ist derjenige, der das Urteil fällt. Stell dich doch nicht über Gott und dass du ein Urteil über den anderen fällst. Das, was der macht, ist falsch. Und ich finde es auch gut, dass er hier sagt, pass auf, Gott sorgt schon dafür, dass ich mit ihm am Ziel komme, dass er am Ende noch steht. Das ist die Hauptbegründung, warum wir den anderen nicht verachten und nicht richten sollen. Jetzt öffnet Paulus noch ein zweites Thema, was in der Gemeinde anscheinend auch zum Stress geführt hat. Und zwar, da gibt es Leute, die halten alle Tage gleich und es gibt manche Leute, die halten manche Tage unterschiedlich. Übrigens, die Zusammenfassung könnt ihr dann am Ende auch haben. Natürlich, klar, da gibt es Juden, die sehen von der Schöpfung her, es gibt 4, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Das sind die da drüben. Die halten die Tage unterschiedlich. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, das gilt für uns heute nicht mehr. Vielleicht stellt es für manche von euch da auch die Haare auf und sagt, Moment mal, das steht doch so ganz anders in der Bibel. Ja, es gibt tatsächlich manche Begründungen, wo man sagen könnte, im Neuen Testament ist es gar nicht mehr so wichtig dran. Gibt es, ja. Also in der Gemeinde gab es anscheinend Stress, weil die einen nach dem Gottesdienst dann noch zur Arbeit gegangen sind und die anderen sagen, Moment, es geht doch gar nicht. Wir haben Sonntag, wir haben Feiertag, das geht nicht, du brauchst deinen Ruhetag, das steht so in der Bibel drin. Ich glaube, wir gehören zu einer Gemeinderichtung, die sehr, sehr, sehr genau hinschauen in die Bibel und dann sagen, so muss es sein. Aber interessant ist, was steht da dran? Ich lese es euch mal noch vor. Dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Du denkst, Moment, das steht aber jetzt nicht in der Bibel drin. Doch, das steht in der Bibel drin. Ich habe extra nachgeschaut, was ist denn mit dieser Meinung gemeint? Da ist ein Verständnis gemeint. Verständnis, tatsächlich Meinung, Sinn, Verständnis, Meinung. Und du denkst dir, Moment, das darf da nicht drinstehen. Wir sind auf die Bibel gebaut, das muss alles genau nach der Bibel laufen und zu 100%. Und da gibt es keinen Spielraum, weil die Bibel eindeutig ist. Warum steht dieser Satz dann hier drin? Es geht die Frage um den Schwachen und den Starken. Es wird immer in der Gemeinde Leute geben, die Sachen anders sehen als du. Und es gibt Gewissensfragen. Fragen, die im ersten Blick nicht ganz eindeutig sind. Und hier steht drin, jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Hier steht nicht drin, hier werden wir nicht aufgefordert, und wenn du siehst, dass einer das anders sieht, dann nimm den zur Seite, mach ein Bibelstudium und erklär ihm das, wie der das zu verstehen hat. Das steht hier nicht drin. Es steht drin, jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Das bedeutet natürlich, dass man sich schon auch damit befassen soll. Weil du kannst ja nur gewiss werden, nicht wenn du die Meinung von jemand anders einfach kopierst und sagst, der hat das gesagt, also übernehme ich das, dann glaube ich das. Nee, du befasst dich selber damit. Natürlich kann es sein, dass deine Meinung nochmal geändert wird. Aber jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Wir haben hier zwei Leute, die denken unterschiedlich, haben unterschiedliche Überzeugungen und es steht hier nicht drin, dass wir den anderen zu unserer Meinung bekehren sollen, sondern wir sollen den anderen so stehen lassen. Interessant. Also natürlich gibt es Fragen, da gibt es gar keine Diskussion, da muss Klarheit herrschen. Es geht hier um Gewissensfragen, um Fragen, die man durchaus unterschiedlich sehen kann. Da ist es hier, jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Und er erklärt es dann auch im nächsten Vers. Also ihr seht schon, ohne die Bibel kommt ihr hier nicht aus. Denn wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet darauf nicht darauf für den Herrn. Beide machen das für den Herrn. Anscheinend ist dieses für den Herrn das Signal, dieser Anteil, warum man den anderen stehen lassen soll. Und das Gleiche sagt er, der eine, der ist alles für den Herrn und der andere ist nicht alles für den Herrn. Wir gehen gleich zur nächsten Folie, das ist der zweite Teil dann von diesem ersten Teil. Nochmal zur Erinnerung, es gibt Starke und Schwache, beide haben Aufforderungen. Der Starke soll nicht verachten, der Schwache soll nicht richten. Die Begründung ist, weil Jesus der Chef ist und nicht du. Und dann eröffnet das zweite Thema noch mit diesen Tagen. Gut. Schauen wir weiter in Vers 7. Übrigens, rechts dran habe ich noch klein immer die Verse hingemacht, damit wir das noch gut nachvollziehen können. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Wenn du gläubig bist, dann dreht sich dein Leben doch nicht um dich. Das ist nicht das, worum es geht. Es geht nicht um dich. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn. Und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Also, ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Im Leben geht es doch nur um Jesus. Das ist es doch. Und denn dazu, in Vers 9, denn dazu ist Christus gestorben, auferstanden und wieder lebendig gemacht worden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebendige Herr sei. Er erklärt jetzt nochmal, schau her, im Leben als Gläubigen geht es nicht um dich, sondern es geht um den Herrn. Und er hat das Ganze gemacht, damit er am Ende der Chef sei. Also, was wagst du denn? Und das ist nämlich das Nächste. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Er hakt genau da wieder ein und sagt, hey, wenn Gott der Chef ist, was erdreistest du dich, wenn du der Schwache bist und es enger siehst, dass du den anderen, der mehr Freiheiten hat, richtest? Du hast kein Recht dazu. Und genau so geht es dann nämlich weiter. Oder du, was verachtest du deinem Bruder, der Starke? Wie kannst du es wagen, wenn Gott der Chef ist von dem anderen, dass du deinen Bruder verachtest, nur weil er die Sachen enger sieht? Ich habe den Text schon oft gelesen, aber mir war das, diese Gegenüberstellung von Schwachen und Starken, war mir nie so bewusst wie jetzt in der Vorbereitung. Und das ist das, was ich euch mitgeben will. Beide Seiten sind aufgefordert, sich korrekt zu verhalten. Der Grund im ersten Teil ist, weil Jesus der Chef ist und nicht du. Und das erklärt er dann auch gleich. Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Genau, das ist ein absolutes No-Go. Wir werden alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Das ist Ende von Vers 10. Also jeder muss sich doch vor Gott verantworten. Er ist der Chef. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, jedes Knie soll sich beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also, am Ende musst du so oder so klein beigeben und sagen, jawohl, Herr, du bist der Chef und nicht ich. Also, Vers 12, so wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft ablegen. Haben wir das im Kopf, wenn es darum geht, um strittige Fragen in der Gemeinde, egal um was es geht, du bist nicht der Chef vom anderen und deswegen kannst du hier, darfst du den anderen nicht verachten und nicht richten. Das macht Gott selber. Jeder ist selber verantwortlich. Wie gesagt, zur Erinnerung, es geht nicht um eindeutige Fragen, ob jemand gerettet wird, wenn er an Jesus glaubt, dass er für seine Sünden gestorben ist. Das ist gar keine Frage, sondern es geht um strittige Fragen. Und das finde ich wirklich herausfordernd. Und ich bin gespannt, wenn wir am Ende zu dem Punkt kommen, wie schaut es aus mit Themen, die bei uns vielleicht spannend sein könnten. Okay, der erste Teil ist somit abgeschlossen. Es gibt Gewissensfragen, wo man unterschiedlicher seine Meinung sein kann und auch darf. Die Begründung, warum wir nicht den anderen verurteilen dürfen oder richten dürfen, verachten und richten dürfen, ist, weil Jesus selber der Chef ist und am Ende muss jeder selber vor Gott stehen. Das sind die ersten drei Punkte vom ersten Teil. Schauen wir uns das nächste an. Das fängt natürlich an, Vers 13, darum lasst uns nicht mehr richten. Also er nimmt den Bezug zum letzten Teil und sagt, okay, darum lasst uns nicht mehr richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder und dem Bruder weder Anstoß noch Ärgernis in den Weg gestellt wird. Also er sagt, es geht nicht nur um das Verbot, dass du nicht richten und nicht verärgern darfst, sondern es geht noch weiter. Sorg dafür, dass dem anderen nichts in den Weg gestellt wird, und zwar Anstoß und Ärgernis. Die Frage ist, wenn wir wieder die Schwachen anschauen, der Starke kann mit seiner Freiheit, weil er sagt, ich esse das Fleisch, ich habe gar kein Problem damit, kann dem Schwachen ein Anstoß sein. Tut mir leicht leid, dass es so schlecht anzeigt. Und genauso kann der Schwache dem Starken ein Ärgernis sein. Und wieder haben wir beide Seiten. Also es geht nicht nur darum, dass wir den anderen nicht verachten und verurteilen dürfen, sondern es geht sogar darüber hinaus, habt Acht, dass ihr den anderen nicht provoziert, dass ihr dem anderen nicht ein Ärgernis in den Weg stellt. Das heißt, der ist unterwegs und du denkst dir so, jetzt stelle ich diese Litfaßsäule dem mitten in den Weg, dass der das auch endlich kapiert. Nein, das heißt hier, mach das nicht. Und jetzt finde ich super interessant. In Vers 14 heißt es: Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn, dass nichts an und für sich unrein ist. Endlich haben wir die Bestätigung aus der Bibel. So ist es zu sehen. Man kann alles essen. Es gibt 3 weitere Stellen in der Bibel, wo das eindeutig heißt, sagt, man kann alles essen. Keine Essen, das in ein rein geht, verunreinigt. Denn es gibt 3 weitere Stellen. Ihr könnt die gerne, ich kann die euch sagen. Apostel, für die Leute, die mitschreiben wollen. Apostelgeschichte 10, Vers 15. Apostelgeschichte 11, Vers 9. Und Titus 1, Vers 15. Das sind die 3 weiteren Stellen, wo es in der Bibel ganz klar heißt, es gibt keine Beschränkung mehr, was das Essen angeht. Ha! Und du denkst, jawohl, der Starke, der hat recht. Da gibt es doch den 2. Teil von diesem Vers. Ich lese es nochmal vor, Vers 14. Ich weiß und bin überzeugt in dem Herrn Jesus, dass nichts an und für sich unrein ist, sondern es ist nur für den unrein, der etwas für unrein hält. Ja, Moment mal. Die Sache an sich ist nicht das Problem, aber wenn der in seinem Mindset, in dem, wie er es versteht, ein Problem damit hat, dann ist es für den ein Problem. Und damit gilt es auf gleichem Niveau. Ist gleichwertig. Eigentlich ist es kein Problem, aber wenn du keine Freiheit hast, dann ist es ein Problem. Also haben beide Recht. Ja, ich weiß, damit tun wir uns ein bisschen schwer. Aber Leute, das ist das, was da drin steht. Das ist nicht das, was ich sage. Ich bin froh, dass ich solche Sachen nicht sagen muss. Das ist das, was da drin steht. So, also, lesen wir weiter, Vers 15. Wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Also wenn du dich über diese Tatsachen hinwegsetzt und einfach das tust, was du willst in der Gemeinschaft und nicht Rücksicht auf den anderen nimmst, dann ist es einfach lieblos. Egal, ob du jetzt die Sache isst, also Gemeinde essen, du weißt, da sind Leute dabei, die haben ein Problem, dass du ein Schweinesteak isst und du sagst, ist mir egal, ich setze mich neben dich und ich esse da jetzt, ich habe die Freiheit dazu und ich esse das. Tja, dann ist es lieblos. Und genauso ist es lieblos, wenn Gemeindeessen ist und da hinten sitzt einer, der Schweinefleisch isst, du sagst, hey, habt ihr gesehen, der isst Schweinefleisch? Das geht doch gar nicht. Wie kann der sich erlauben, Schweinefleisch zu essen? Beides ist absolut lieblos. Und wieder sind beide Seiten herausgefordert. Aber das ist nicht das ist nur die erste mögliche Folge von sowas, wenn man sich so verhält. Die zweite mögliche Folge kommt nämlich gleich danach. Also nochmal Vers 15. Wenn aber dein Bruder um deiner Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht gemäß der Liebe. Und jetzt kommt eine krassere Aussage. Verdirb mit deiner Speise nicht denjenigen, für den Christus gestorben ist. Ich weiß nicht, was das Verderben bedeutet in diesem Zusammenhang. Aber es reicht für mich, um zu wissen, dass es was Ernstes ist. Es hat doch gar keine, das Leute wegen einem Essen den anderen verderben, was auch immer das bedeutet, das geht doch gar nicht. Wegen diesem bescheuerten Essen, dann lass doch das Essen. Diskutier da nicht so drüber. Und dann geht es wieder weiter. So soll nun euer Bestes nicht verlästert werden. Und das ist die nächste mögliche Folge. Die nächste mögliche Folge ist, dass das Beste verlästert wird. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie das zu sehen ist. Die einen sagen, weil es danach gleich mit dem Reich Gottes weitergeht, dass das Reich Gottes gemeint ist. Das andere ist das Evangelium gemeint. Die anderen sagen, das ist vielleicht diese Freiheit, die du eben hast. Es ist völlig egal, was am Ende ist. Nicht völlig egal, aber jetzt für unsere Betrachtung ist es nicht entscheidend. Die Sache ist, das Beste wird verlästert. Also überlegt euch mal, wenn wegen einem Essen, wegen so einem bescheuerten Thema, wegen Essen, dass ihr den anderen betrübt, dass ihr den anderen verderbt, dass ihr was verlästert, das ist es solche Diskussionen doch gar nicht wert. Darum geht's. Und er erklärt dann auch, wie es weitergeht. Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, Im Reich Gottes geht es doch nicht um Essen und Trinken, sondern um was geht's? Um Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist doch schön. Darum geht es im Evangelium, darum geht es im Glauben. Es geht nicht um Essen, es geht um Gerechtigkeit, Friede und Freude. Über die Freude habe ich mich besonders gefreut. Wirklich, dass sie da dran steht. Und darum geht es im Glaubenleben, auch um die Freude. Dann hat doch das Essen oder so strittige Themen, haben doch da gar kein Thema, haben gar keinen Platz da, dass man da groß diskutiert. Und dann heißt es, wer da, in Vers 18, wer darin Gott, Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und wird auch von den Menschen geschätzt. Anscheinend wird hier nochmal ein Gegenpol aufgesetzt zu den Schwachen und Starken, wie die sich verhalten haben. Und sagt, Leute, verhaltet euch doch so. Dient doch dem Herrn in dem Bereich. Das ist das, was Gott will. Und das ist nicht nur das, was Gott will, sondern das wird auch von den Menschen geschätzt, wenn ihr so seid. Also, hier mal wieder, unser Fokus, deswegen Vers 19, so lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Anscheinend sind so Diskussionen über so strittige Themen, dienen nicht zur Erbauung und dienen nicht zum Frieden. Aber danach sollen wir streben. Das soll unser Fokus sein. Wir wollen doch das machen, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. Wo wir den anderen Mut machen können, wo wir uns gegenseitig ausrüsten können für die Anforderungen, die wir draußen in der Welt haben. Wir haben da jeden Tag, die ganze Woche über, haben wir so viel Stress, sind wir so oft gefordert. Und dann, wenn wir dann am Sonntag in Gottesdienst kommen und dann noch über irgendwelche strittigen Themen streiten müssen, wir müssen uns doch gegenseitig erbauen, was dem Frieden dient. Und jetzt kommt noch die vierte mögliche Folge, für wenn wir das nicht machen. Und das finde ich fast das Kernigste. Vers 20. Zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Alter Schwede. Zerstöre nicht wegen einer Speise oder irgendwelchen sonstigen anderen strittigen Thema das Werk Gottes. Und da sind sich die Leute auch nicht unbedingt einig, ob das jetzt wieder das Reich Gottes ist oder ob das Werk ist, was Gott in dir angefangen hat oder was auch immer. Aber es hört sich noch heftiger an als wie das davor. Und das weiß ich, das reicht für mich aus. Und dann wiederholt er wieder, sagt, es ist zwar alles rein, in Vers 20, aber demjenigen ist es schädlich, der es mit Anstoß ist. Und er sagt wieder, schau her, beide Seiten haben Recht. Eigentlich ist es rein, aber wenn der andere damit einfach nicht die Freiheit hat, dann ist es für ihn ein Problem und dann ist es nicht gut. Beide haben Recht. Und deswegen darf solche Themen dürfen nicht zum Streitpunkt in der Gemeinde werden. Und jetzt ist dieses nicht in den Weg stellen, wird jetzt nochmal ganz konkret. Lesen wir Vers 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst, noch sonst etwas tut, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte. Da wird das dritte Thema gemacht, also Essen, Alkohol und die Tage. Das sind die drei Themen, die in diesem Ding angesprochen werden, was strittige Themen sein können. Und was sagt er? Und wir sollen die Sachen nicht machen, es Rücksicht vor den anderen. Damit wir kein Anstoß und Ärgernis, das kennen wir schon, also wir sollen kein Fleisch, kein Wein noch sonst irgendetwas tun, wo der eine Anstoß nehmen kann, der Schwache, und wo dem Starken ein Ärgernis sind. Also egal in beide Richtungen, warum werden immer beide nebeneinander genannt? Weil beide herausgefordert sind. Oder noch irgendetwas anderes, wo der andere schwach werden kann. Das heißt, wir sind herausgefordert, in strittigen Themen uns selbst zurückzunehmen und dem Raum dem anderen zu geben. Und jetzt kommen die finalen Aufforderungen für den Starken und den Schwachen. Nämlich, Vers 22, hast du Glauben, also der Starke, habe ihn für dich selbst vor Gott. Also wenn du die Freiheit hast, Schweinefleisch zu essen, also ist ja bei uns kein Thema, ich nehme es bloß als Beispiel, weil das ja hier dran ist. Wenn du die Freiheit hast, Schweinefleisch zu essen, dann mach das doch daheim. Du hast die Freiheit für dich vor Gott. Wenn du weißt, dass in der Gemeinde jemand dabei ist, der damit ein Problem hat, mit Schweinefleisch, dann ist in der Gemeinde einfach kein Schweinefleisch. Das kannst du ja doch zu Hause machen. Aber wenn du in der Gemeinde bist, dann stell ihm doch keinen Anstoß in den Weg. Keine Litfaßsäule, wo du sagst, so, und wir dürfen Schweinefleisch essen. Mach das nicht. Das ist die Aufforderung für den Starken. Und für den Schwachen, lesen wir Vers 23, wer aber zwei, ne, genau, nochmal Vers 22, da kommt der zweite Teil. Du hast zu glauben, so habe ihn selbst für dich vor Gott. Glückselig, wer sich selbst nicht verurteilt in dem, was er gut heißt. Also der Starke hat dann auch die Herausforderung, zu prüfen, ob er wirklich ein gutes Gewissen dabei hat, auch zu Hause. Und jetzt auf Vers 23, wer aber zweifelt, der ist verurteilt, wenn er doch isst. Das ist die Aufforderung für die Schwachen. Weil wenn wir zusammensitzen und du hörst, dass andere Leute Schweinefleisch essen und du keinen Frieden darüber hast, dann mach's nicht. Lass dich nicht hinreißen, das trotzdem zu machen. Weil es nicht aus Glauben geschieht. Alles aber, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Also es ist sogar Sünde am Ende. Tun wir das nochmal ganz kurz durchjumpen mit dieser letzten Seite. Die könnt ihr euch gerne, kann ich euch gerne zukommen lassen. Also wir haben die Starken und die Schwachen. Der Starke darf den Schwachen nicht verachten und der Schwache soll den Starken nicht richten. Aus welchem Grund? Wage es nicht, weil Gott selbst sein Chef ist. Und dann wird der Starke wieder aufgefordert, er soll dem Schwachen kein Anstoß sein und der Schwache soll dem Starken kein Ärgernis sein. Die Bewertung eigentlich ist nichts unrein. Ist alles in Ordnung. Aber wenn der andere ein Problem damit hat, dann ist es tatsächlich ein Problem. Wir sind aufgefordert, nicht betrüben, nicht verderben, nicht verlästern und Gottes Werk nicht zu zerstören. Wenn wir auf diese Sonderthemen, auf diese fraglichen Gewissensfragen, wenn wir darauf diskutieren und die anderen damit konfrontieren und immer streiten, dann können genau die vier Folgen passieren. Weil im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um Gerechtigkeit, Friede und Freude. Deswegen lass uns aufeinander Rücksicht nehmen. Gerade in der Gemeinschaft. Und die Aufforderung für den Starken ist, du hast es, die Freiheit für dich selbst vor Gott. Und bei den Schwachen, im Zweifelsfall, ist einfach nicht. Könnt ihr euch vorstellen, warum das genau deswegen, könnt ihr nachvollziehen, warum genau das zu den Römern geschrieben wurde? Das sind Juden, Christen und Heidenchristen, die schlagen sich die Köpfe ein über Themen, die es gar nicht wert sind, solche möglichen Folgen in Kauf zu nehmen. Aber natürlich, die Römer, das sind eine ganz andere Gemeinde als wir, das betrifft uns nicht. Nein. Also, ich wäre gern dabei gewesen in Rom, wo die angefangen hätten, das umzusetzen. Und ich bin auch froh dabei, hier in der Gemeinde dabei zu sein, wenn wir anfangen, das umzusetzen. Es gibt tatsächlich manche Themen, die werden sehr unterschiedlich gesehen in Gemeinden, unter Gläubigen. Und ich glaube, so Gewissensfragen sind zum Beispiel die Frage nach Musik und Musikgeschmack. Was habe ich in meinem Leben schon Diskussionen mitbekommen und selber geführt, wo jemand gesagt hat, Mensch, als Christ kannst du solche Musik nicht hören. Und ich habe andere Leute gesagt, ja warum, ich habe doch die Freiheit. Ich bin unter Gottes Herrschaft, der Heilige Geist wohnt in mir, hat für mich keine Auswirkungen. Es gibt Leute, die sagen, nur klassische Musik ist zu hören. Es gibt Leute, die gehen sogar noch weiter und sagen, wenn der Takt 1, 2, 3, 4 ist, dann ist es göttlich und 1, 2, 3, 4, das ist satanisch. Es gibt so viele Argumente, Musik und Musikgeschmack wäre vielleicht ein Beispiel für sowas, wo man sich streiten kann. Leute, das ist es nicht wert, darum zu streiten. wir sollen, jeder sei es seiner Meinung gewiss sein, und wir sollen aufeinander Rücksicht nehmen. Natürlich, wenn ich weiß, dass jemand in der Gemeinde ist, der damit Schwierigkeiten hat, dann werde ich, wenn wir gemütlich zusammensitzen, auf der Gemeindefreizeit und Musik hören, dann werde ich da nicht Rockmusik laufen lassen. Wenn du die Freiheit hast, zu Hause das zu hören, dann mach das doch zu Hause, aber bitte nicht in der Gemeinde. Oder Alkohol hat man ja schon angesprochen. Es gibt auch manche Gemeinden, gerade zum Beispiel die in Amerika, die sagen absolut, Alkohol absolut ein absolutes No-Go. Also, wenn du die Bibel reinschaust, dann ist es nicht ganz so nachvollziehbar. Aber es gibt Gründe, warum man keinen Alkohol trinkt, und es ist gut so. In der Gemeinde sollen wir aufeinander Rücksicht nehmen. Ich zähle dazu sogar auch das Rauchen. Ich war mal, Klasse 13, 14, war ich mit meinem Vater mal in einer Gemeinde in einem Mitteldeutschland. Da war die Gemeinde, das war eine richtig schön konservative Gemeinde, da sind wir viel zu locker. Da sind die Frauen noch getrennt, Frauen und Männer sind noch getrennt gesessen. Und die hatten die erste Stunde Gedächtnismahl und die zweite Stunde Predigt. Und zwischen der ersten und zweiten Stunde sind die Türen aufgegangen, sind die ganze Gemeinde raus. Die Gemeinde war mitten in der Stadt, mitten im Dorf. Das heißt, die haben die Türen aufgemacht und die ganze Gemeinde stand dann auf dem Dorfplatz. Wisst ihr, was die alle gemacht haben? Die haben alle geraucht. Dann ging der Gong und es sind alle wieder rein, Türen zu, und dann kam die Predigt. Es gibt auch Geschichten von Leuten von früher, von Gemeinden, die haben anstatt die Hutablage, haben die so Ablagen gehabt, wo sie die Zigarren hinlegen. Und derjenige, der dann nach dem Gottesdienst als erstes raus ist, der hat sich dann die größten Stumpen genommen. Solche Geschichten kenne ich. Ich will euch nur die Türen aufmachen, darüber nachzudenken, was sind vielleicht so kritische Themen, die bei uns in der Gemeinde bitte kein Thema sein sollen. Gehen wir weiter. Kleidung. Aber der Rock, der ist schon viel zu kurz. Der ist viel zu kurz. Ja, ich kenne tatsächlich Gemeinden, wo es heißt, die Frauen sollen Röcke tragen im Gottesdienst. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, Frauen sollen keine Männerkleidung tragen und die Männer sollen keine Frauenkleidung tragen. Da haben wir irgendwann mal so ausgelegt, Frauen sollen einfach einen Rock tragen am Sonntag. Oder Kopftuchpflicht. Also es gibt schon Gründe, warum man Kopftuch tragen können, die Frauen. Aber versteht ihr, ich will euch nur die Türen aufmachen über Themen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Und jetzt wird es richtig interessant. Wir hatten ja noch gar nicht so lange her so ein Thema, wo man sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Die Bewertung von Corona. Ich glaube, es ist manchmal gut, wenn man im Nachhinein auch manche Sachen nochmal durchdenkt. Was die Bewertung von Corona angeht, haben wir in der Bibel keine Ansage, wo es heißt, die haben Recht oder die haben Recht. Man kann da unterschiedlicher Meinung sein. Es ist es nicht wert, dass der andere betrübt wird. Es ist nicht wert, dass der andere verderbt wird, dass der andere verlästert wird oder dass das Werk Gottes zerstört wird. Und das bedeutet auch, wir müssen Rücksicht nehmen aufeinander. Also ich hoffe, dass wir nicht mehr wieder solche Diskussionen miterleben müssen in unseren Gemeinden. Es heißt hier, wir müssen Rücksicht nehmen. Wir dürfen dem anderen keinen Anstoß in den Weg stellen. Wenn ich nun mal dieser Meinung bin, jawohl, alles, was die Regierung sagt, alle Beschränkungen, alle Bewertungen, muss genauso durchgezogen werden. Und jemand anders hat mehr Freiheiten und sagt, nein, ich sehe das ganz anders. Das Corona ist völliger Schwachsinn und die ganzen Beschränkungen sind völliger Schwachsinn. Dann finde ich es wichtig, dass wir nicht dem anderen einen Anstoß in den Weg stellen. Diese Litfaßsäule in den Weg stellen und sagen, ich habe Recht. Dann müssen wir schweigen, wir müssen uns zurücknehmen, so wie es hier drin steht. Dann esse ich halt kein Schweinefleisch und dann trinke ich halt keinen Wein und dann schaue ich auch, dass ich nicht irgendwas mache, was dem anderen ein Anstoß ist. Wenn es so Themen gibt, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann von der Bibel raus, dann heißt es, jeder sei sich seiner Meinung gewiss und lass den anderen stehen. Natürlich ist es was anderes, wenn wir in einer Gemeinde sind, die hat eine Gemeindeleitung, die müssen irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Okay, wir haben die unterschiedlichen Meinungen. Wir einigen uns darauf, dass wir das in unserer Gemeinde umsetzen und einfach, dass wir als Gemeinde so handeln. Das ist auch richtig und das ist auch gut so. Aber im Miteinander, in Diskussionen, macht das nicht. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Tür aufgemacht. Und ich hoffe, dass wir in der Zukunft auch, wenn es wieder so ähnliche Themen gibt wie Corona oder was auch immer, wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt, dass wir uns dann an dieses Kapitel 14 daran halten. Es ist es nicht wert, dass die vier Folgen passieren, dass wir uns gegenseitig betrüben, dass wir uns verderben, verlästert werden. Und verlästert werden ist, glaube ich, in der Zeit bei vielen Gemeinden passiert. Dass die Leute draußen gesagt haben, schaut euch mal die Gemeinde an. Wie die sich streiten können über Themen und so. Okay, ich glaube, ihr habt verstanden, warum mir diese Punkte im Kapitel 14 so interessant und so wichtig waren. Im Umgang mit strittigen Fragen. Es gibt den Starken und es gibt den Schwachen. Und wir werden unterschiedlich aufgefordert, damit umzugehen. Und ich hoffe und ich freue mich darauf, wenn ich miterleben darf, wie wir in unserer Gemeinde für solche Themen feinfühlig werden und die Sachen einfach genauso handhaben, wie es hier in der Bibel drin steht. Dass wir uns gegenseitig zurücknehmen, beide Seiten. Ich würde zum Ende noch gerne beten. Herr Jesus, danke dafür, dass dein Wort wirklich so viel Weisheit hat. Danke, Herr Jesus, dass es beide Seiten, den Starken und den Schwachen, so stehen lassen kann. Und danke dafür, dass wir beide auch beide Seiten herausgefordert sind, so und so umzugehen. Herr Jesus, hilf uns dabei, das umzusetzen in unserem Leben, in unserer Gemeinde. Am Ende dir zur Ehre, Herr Jesus. Amen.